Phoenix persönlich.
Ihr zweiter Name könnte Klartext sein. Marie-Agnes Strack-Zimmermann ist berühmt-berüchtigt für ihre Schlagfertigkeit, für ihren Kampfgeist, geliebt wie gefürchtet für ihre schonungslosen Analysen. Und heute ist sie zu Gast bei Phoenix persönlich. Frau Strack-Zimmermann, herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Wir treffen uns hier in Ihrer Heimatstadt in Düsseldorf im Brauhaus Schumacher. Hier wird ja sicherlich auch häufiger mal Klartext geredet, könnte ich mir vorstellen. Wenn Sie die Wahl hätten und Sie könnten an diesem Tresen entweder mit Xi Jinping, Donald Trump oder Wladimir Putin mal so einen Abend richtig Tacheles reden, für wen würden Sie sich entscheiden?
Ja, am besten alle drei an einen Tisch zu holen, in der Hoffnung, dass sie sich gegenseitig zerfleischen und noch einer übrig bleibt und mich dann mit dem Übriggebliebenen beschäftigen.
Was wäre Ihr Tipp, wenn Sie drauf setzen müssten? Wer von den dreien wäre es dann?
Naja, wer bleibt übrig? Ich glaube, dass Xi übrig bleibt.
Warum?
Weil er wandelt ja zwischen den Welten, versucht Kontakt zu halten, unterstützt Russland auch im Krieg gegen die Ukraine. Auf der anderen Seite will er den Handel mit Europa vorantreiben und ist nicht getrieben von der Uhr. Ich glaube, das unterschätzen wir, dass Asiaten, speziell in China, nicht der schnelle Erfolg gilt, sondern ein langfristiges Ziel haben. Und das macht sie gefährlich, weil man glaubt, ach, das ist ja alles gar nicht so schlimm. Wir kriegen ja die Debatte mit, greift der Taiwan an oder nicht. Wird das passieren? Vermutlich, aber nicht, wenn wir glauben, wenn es soweit ist. Und wenn sie sich mit China beschäftigen, dann werden dort Bäume gepflanzt, klitzeklein, und man wartet geduldig, bis sie groß sind. Wenn sie in Europa oder anderen Staaten sind, pflanzt man direkt 30 Jahre alte Bäume, weil man keinen Bock hat zu warten, bis sie groß sind. Und ich glaube, dass er letztendlich bei den Persönlichkeiten, um die es gerade geht, der ist, der die Oberhand behielte.
Mit einem anderen aus dieser Gruppe, glauben jetzt zumindest einige Staatsmänner, müsste man auch wieder reden. Emmanuel Macron hat angeregt, man müsste auch den Kontakt zu Putin suchen, mit ihm sprechen. Sind Sie auch dieser Meinung?
Wissen Sie, das klingt alles versöhnlich und nett. Und Diplomatie, miteinander ins Gespräch kommen, ist natürlich gerade in Kriegen, Krisen hochrelevant, wenn der andere, in dem Fall Putin, bereit ist zu sprechen. Und das ist er nicht. Er hatte die Möglichkeit, mit Zelensky zu sprechen, mit den Europäern sich auszutauschen. Er hat vor 4 Jahren, bevor er die Ukraine zum zweiten Mal nach 2014 angegriffen hat, war ja Macron dort, war damals der Bundeskanzler Scholz da. Putin ist ein Machtpolitiker, der zu einem bestialischen Mörder geworden ist, der übrigens nicht nur über Tote geht in der Ukraine, sondern selbst schon über 1 Million russische Soldaten in den Tod geschickt hat, beziehungsweise in die schwerstverletzbar, also Invalide.
Woher kommt bei Ihnen diese Zahl? Ich frage nochmal nach, weil es kursieren ja die unterschiedlichsten Zahlen dazu.
Das sind die Zahlen, die wir geliefert bekommen, dass es ungefähr 300.000 tote russische Soldaten gibt und das Doppelte davon mindestens an Schwerstverletzten. Diese Zahl basiert auf den Beobachtungen auch der Geheimdienste. Und wir wissen heute, dass heute bei diesen unsäglichen Kämpfen in der Ostukraine man davon ausgeht, dass pro Quadratkilometer, um den Kampf, das Land zu gewinnen, 150 Russen fallen.
Nun, jetzt ist ja der Kriegsbeginn gegen die Ukraine gerade in diesen Tagen zum 4. Mal. Sie waren ja häufiger in der Ukraine und kommen eigentlich auch gerade erst da, aus der Ukraine wieder zurück. Wie haben Sie das Land dieses Mal erlebt und was geht Ihnen dieses Mal am meisten nach?
Was mir nachgeht, sind 2 Dinge. Erstens mal war ich jetzt da bei arktischer Kälte, minus 25 Grad konstant. Putin, der ja militärisch komplett aus seiner Sicht versagt hat, 4 Jahre ein Land anzugreifen, von dem man glaubt, in wenigen Wochen nimmt man die Ostukraine ein und weitere Wochen die komplette Ukraine, besetzt ungefähr 0,5% der Gesamtukraine. 20% der Ostukraine, das ist ja kein Erfolg. Nach 4 Jahren, die Zahl der Toten und Schwerstverletzten habe ich genannt, das, was er investiert, um voranzukommen. Und mit einem solchen Mann sich an einen Tisch zu setzen, das wird deswegen nicht gelingen, weil er die ganze Ukraine will. Übrigens hat gerade jetzt Lavrov, der russische Außenminister, wieder gesagt, dass das eigentliche Ziel, die Ukraine Teil in das sowjetische Reich, in das russische Reich wieder zurückzuführen, nach wie vor das Thema ist. Das heißt, wir müssen eigentlich Putin nur zuhören. Er ist kein Geheimnis. Er sagt, was er will. Wir versuchen nur, das anders zu interpretieren, nach dem Motto, es kann doch gar nicht sein, was er sagt. Doch. Und deswegen ist das möglicherweise der Versuch von Herrn Macron, auch innenpolitisch zu punkten. Er hat nächstes Jahr Präsidentschaftswahl. Die Gefahr gerade bei den Rechten, nicht nur in Frankreich, auch in anderen Ländern, die Putin nahestehen, möchte er vielleicht noch Wählerinnen und Wähler überzeugen. Wir reden doch, wir bemühen uns doch. Das kann innenpolitisch motiviert sein. Wie gesagt, Gespräche zu suchen, gut, aber der andere muss bereit sein und Putin wird genauso wenig bereit sein dafür, wie einst Adolf Hitler bereit war, in Gesprächen den grauenvollen Krieg in Europa zu beenden.
Wenn wir nochmal auf die Straßen der Ukraine sozusagen zurückgehen, wenn Sie dort zu Besuch sind, wie begegnen Ihnen die Menschen da? Bekommen Sie Aufforderungen, mehr Hilfe zu leisten? Wie ist das, wenn Sie da beispielsweise ein Dorf besuchen?
Also grundsätzlich, ich bin natürlich in Odessa, in Kiew, in den Großstädten, weil dort auch Regierung und Parlamentarier sitzen. Was ich immer wieder erlebe, dass man sich erstens freut, dass wir da sind. Dass man sich ja auch in ein Kriegsgebiet bewegt. Wenn wir dort sind, hören ja die Kämpfe nicht auf. Wenn wir dort sind, hören ja nicht die Sirenen auf. Wenn sie dort übernachten, dann werden sie wach um 2-3 Uhr morgens, weil Alarm ist und ihr Handy sagt ihnen, dann kommen Drohnen oder kommen andere Flugkörper. Und das ist schon, macht was mit einem. Was die Menschen sagen, also wir haben zum Beispiel eine Pressekonferenz gehalten, und da hatten wir gar kein Licht. Wir saßen in einem kalten Raum im Dunkeln. Dann wurde ein Generator geholt, um Licht zu machen, weil seit Monaten Putin aufgrund seines militärischen Versagens aus seiner Sicht die Moral brechen will. Wie breche ich die Moral, in denen die Menschen zu Tode kommen durch Kälte? Da ist allein in Kiew sind über 1 Million Haushalte ohne Heizung. Ohne Heizung heißt das Wasser, die Leitungen brechen, damit kein Wasser, keine Elektrizität. Und es sterben Menschen in ihren eiskalten Wohnungen. So will er diese Menschen brechen. Und sie lassen sich nicht brechen, sagen aber zu uns, es ist ja schön, dass er immer wieder sagt, toll, wie resilient ihr seid und danke. Ihr kämpft ja auch den Kampf für unsere Freiheit und unseren Frieden. Aber was wir brauchen, ist nicht ständig Danke. Wir brauchen Geld, wir brauchen Munition, wir brauchen Luftabwehr, 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 damit diese Angriffe gestoppt werden können auf russischem Grund, bevor sie eben die Ukraine erreichen.
Sie geben mir das Stichwort Geld. Da gibt es natürlich auch in Brüssel wieder mal, muss man sagen, Schwierigkeiten, vorsichtig ausgedrückt. Der ungarische Präsident Viktor Orban, der sich ja selbst auch als Putin-Freund bezeichnet, hat gerade in dieser Woche einen milliardenschweren Kredit verhindert für die Ukraine, der eigentlich von allen abgesegnet war.
Auch von ihm?
Auch von ihm. Das hat er aber inzwischen offenbar vergessen oder er hat umgedacht. Wir müssen da kurz noch dazu sagen, er unterstellt der Ukraine, dass sie extra kein Öl mehr an Ungarn liefern, weil die Pipeline nicht zerstört sei, wie Zelensky sagt, sondern durchaus in Funktion sei. Gleichzeitig haben sie aber auch ein Sanktionspaket gegen Russland verhindert. Also lange Rede, kurzer Sinn. Viktor Orban ist immer wieder der am Ende ein einhelliges und einmütiges Auftreten der EU verhindert. Was macht das mit Ihnen? Wie sauer macht Sie das? Wie fühlt sich das an, wenn Viktor Orban den Raum betritt?
Ja, ich muss dazu sagen, das ist ja kein neues Phänomen. Viktor Orban macht das seit Jahren. Durch den Angriff, den zweiten Angriff auf die Ukraine, wird das jetzt besonders sichtbar, dass er ja sich auch bewusst mit Putin zeigt. Das auch übrigens Herr Rubio, das nur am Rande als Außenminister der Amerikaner dort auch hingereist ist. Das macht jeden dort stinksauer. Es ist in der Europäischen Union so, es gibt Dinge, die müssen einstimmig verabschiedet werden. Das macht Europa schwach, aber das ist so. Es gibt welche, da bedarf es keiner Einstimmigkeit, wie zum Beispiel bei dem Milliardenvermögen der Russen, was ja leider jetzt nicht eingesetzt wurde, weil einige Staaten dagegen waren, diese Assets zu nutzen. Deswegen diese 90 Milliarden jetzt Unterstützung. Dass er jetzt das anhält, ist natürlich einer Sache geschuldet. Er ist im Wahlkampf. Die Umfragen sehen ihn verlieren. Und jetzt ist er wie ein Ertrinkender, der um sich herumschlägt und nun überhaupt keine Grenzen mehr kennt. Und das ist deswegen bitter, weil Ungarn ist nicht nur ein wunderschönes Land, sondern mit dem Beitritt Ungarns in die Europäische Union, das ist ja schon lange her, hat das Land ja Wohlstand bekommen. Und Ungarn ist heute wirtschaftlich das schlechteste oder ärmste Land der Europäischen Union. Und das hat was mit Viktor Orban zu tun, weil dort wird nicht mehr investiert. Sie wissen das als Journalistin, Sie haben keine Pressefreiheit mehr. Menschenrechte werden ausgesetzt. Wer soll denn heute nach Ungarn gehen und dort investieren, wissen, dass dort ein Viktor Orban ist? Und das bedeutet, dass die Wirtschaft dort schlecht wird. Also wir führen ja gerade die Diskussion darüber, kann man den Artikel 7 ziehen, das ist ein Artikel, dass wenn ein Land die eigenen Werte nicht mehr teilt, die europäischen Werte, das Stimmrecht zu entziehen. Da wird darüber diskutiert, macht das heute Sinn, wenn in 2 Monaten Wahlen sind? Mit Sicherheit nicht. Grundsätzlich muss man aber darüber nachdenken, weil es kann nicht sein. Und da geht es nicht, weil wir unterschiedlicher Meinung sind und dann ein Stimmrecht entziehen. Das wäre zutiefst undemokratisch. Sondern es geht darum, dass Viktor Orban die Hand beißt, die ihn füttert und die Werte zertrümmert, die die Europäische Union ausmacht.
Aber können Sie zum Beispiel vor dem Hintergrund dieser Nachrichten, die ja nun wirklich irgendwie so gut wie an der Tagesordnung sind, gerade über die Europäische Union, nicht auch verstehen, dass viele Leute sagen, ach, die Europäische Union, das ist ja lame duck, da kommt irgendwie ein Orban, der legt hier wieder alles lahm. Also wir sitzen ja jetzt hier im Brauhaus, wenn jetzt hier am Stammtisch nebenan einer sagen würde, ey, Marie-Agnes, warum schmeißt du eigentlich diesen Orban nicht endlich raus? Was würden Sie dem denn sagen?
Ja, dem würde ich jetzt erklären, dass man übrigens auch in Parteien keinen einfach rausschmeißen kann, auch aus Vereinen nicht. Man kann jemanden aufnehmen, aber kriegt ihn nicht so leicht los. Also ich würde es runterbrechen auf das normale Leben. Aber Sie haben natürlich recht. Europa ist für viele Menschen abstrakt. Und das ist eigentlich schade, weil wir können uns komplett frei in Europa bewegen. Sie können Grenzen passieren, ohne dass Sie einen Ausweis zeigen müssen. Wir haben in den meisten europäischen Ländern eine Währung, was das Leben, Arbeiten und Reisen unvorstellbar vereinfacht. Wie viele Währungen brauchte man früher, wenn man durch Länder fuhr, um meinetwegen Griechenland zu erreichen? Das wissen die Leute auch, dass möglicherweise ihre Kinder in anderen europäischen Staaten leben. Trotzdem ist Europa sehr abstrakt. Ich bin aber nicht ihrer Meinung, dass wir trotz dieser Diskussion, das Negative ist natürlich auch immer erzählenswerter als das Positive, dass wir gerade in den letzten Jahren enorm viel erreicht haben. Wir arbeiten gerade daran, Handelsabkommen auf den Weg zu bringen, uns von dem amerikanischen Markt nicht zu befreien, aber andere Schwerpunkte zu setzen. Mit Südamerika, mit Indien, mit Australien, mit Kanada, um nur einiges zu nennen. Wir bauen endlich eine gemeinsame Verteidigung auf. Wir sind ja keine Verteidigungsunion. Das ist den Müttern und Vätern seinerzeit nicht eingefallen. Davor hatte man Sorge. Das ist nationales Recht. Aber wir arbeiten im besten Sinne viel, viel mehr zusammen. Wir machen uns über militärische Mobilität, dass es einen internen Markt gibt, einen Binnenmarkt auch in Gefahr. Also es passiert eine ganze Menge. Und deswegen glaube ich, dass Europa noch nie so viel gemacht hat wie jetzt. Und das, was auch in den USA passiert, diese Ablehnung Europas, dieses Weiße Haus, was uns ja nun täglich einen Einlauf verpasst, eine Riesenchance für Europa ist. Investoren einzuladen, kommt nach Europa. Hier gibt es noch Regeln, hier wird auf Augenhöhe gearbeitet. Dass der Euro stärker wird, möglicherweise als der Dollar, da ist gerade eine Verschiebung, die eine große Chance für uns ist, vor allen Dingen die Intelligenz auch wieder zu uns zu holen, die weggegangen sind, weil wir zu bürokratisch sind, zu kompliziert sind, kein privates Investment zulassen. Also wenn wir klug sind, machen wir aus der Not eine Tugend und werden ein bärenstarker Kontinent, obwohl wir im Vergleich zu anderen Kontinenten eigentlich klein sind, aber mit ganz vielen Bewohnern, nämlich 450 Millionen in der EU. Und wenn Sie ganz Europa nehmen, also mit Norwegen, Island, Großbritannien, sind wir weit über 500 Millionen. Also wir können da schon was auf die Platte werfen.
Ja, mit Verlaub, könnten Sie, ich bin jetzt mal der Stammtisch, bleibe beim Stammtisch. Und Sie sagen ja, wir machen uns Gedanken und wir bereiten vor und so weiter, aber sichtbare Ergebnisse. Also wo sagen wir, hier, das ist es jetzt. Viele Leute sagen, wir erleben natürlich auch solche Dinge wie, da gründet ein Trump einen sogenannten Friedensrat und lauter Länder zahlen Milliarden, die lebenslang dabei bleiben möchten, er natürlich auch, um dann zu sagen, wir sorgen für den Frieden in der Welt. Wir haben Nachrichtenmeldungen in der UN, da haben wir wie oft schon ein Veto von Russland erlebt und dadurch kam eben auch, sag ich jetzt mal so flachsig, die PS nicht auf die Straße. Europa hat auch gewisse Probleme, seine PS auf die Straße zu bringen. Ist es dann nicht auch richtig gleichzeitig so flexibel zu sein und zu sagen, okay, die alten Bündnisse in dieser Form, taugen die noch oder müssen wir da was verändern? Also Wer ist derjenige, der da recht hat?
Ja, also Sie sprechen jetzt von den Vereinten Nationen, die gegründet worden sind, damit man eben nie wieder auf dieser Welt sich gegenseitig überfällt nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das hatte gerade diese Grenzverschiebungen, also dass es immer Krieg gab. Es gibt Kriege wie im Jemen zum Beispiel, die toben seit Jahrzehnten, da schaut schon gar keiner mehr hin. Die unmittelbare Grenzverschiebung, das, was Putin gerade macht, eine Grenze zu verschieben und zu sagen, das souveräne Land, das verleibe ich mir ein. genau das wollten wir, die Menschheit, verhindern. Und deswegen ist die UN prinzipiell ein richtiges Gremium. Richtig ist aber auch, dass die Struktur, dass es dort einen Sicherheitsrat gibt. Wer sitzt da drin? Die USA, Russland, Frankreich, Großbritannien, das waren die vier Siegermächte in Europa plus China. Und sie haben ein Vetorecht. Und irgendeiner wird immer Veto machen. Sei es die Russen, sei es die Chinesen, sei es die USA. Heißt, dass das gar nicht mehr der heutigen Lage entspricht. Da müssten natürlich auch andere europäische Staaten drin sitzen. Übrigens auch Deutschland, eines der stärksten Länder bei allen Schwierigkeiten, die wir haben. Aufgrund auch der derzeitigen Regierung, das muss auch mal gesagt werden an der Stelle, gehörten wir natürlich auch bei der UN in diesen Sicherheitsrat. Das heißt, der Rahmen ist altbacken, die Idee ist richtig. Und wir sind auf Bündnisse angewiesen. Und das, was Trump macht mit seinem Sicherheitsding, das ist ja eine reine Form der Bereicherung. Er sitzt diesem Club vor, er sagt, wer reinkommt, die das Milliarden einzahlen müssen. Viele haben ja gesagt, nein.
Aber viele haben auch gesagt, ja.
Also gemessen an der Weltgemeinschaft relativ wenig. Und ich bin froh, dass die Bundesrepublik Deutschland abgewunken hat. Selbst der Vatikan hatte keine Lust. Also das ist natürlich eine Totgeburt, was da passiert. Weil sie ist im Grunde genommen unter dem Framing Frieden, wird sich persönlich bereichert, wenn Sie mich fragen. Und nochmal, die UN hat große Schwächen. Es wäre also an der Zeit, die UN zu reformieren. Aber die Idee als solches ist wichtiger denn je, nämlich Souveränität zu erhalten und dass das Völkerrecht gilt.
Lassen Sie uns noch über ein anderes Bündnis sprechen, das schneller, als man sich je gedacht hätte, auch überlebenswichtig für uns ist, nämlich die NATO. Bundeskanzler Friedrich Merz hat ja nun, er war in China, jetzt ist er nächste Woche bei Donald Trump. Und Sie haben, das muss ich nachschauen, damit ich nicht falsch zitiere, in einem Interview gesagt oder den Rat gegeben, wir sollten ein pragmatisches Verhältnis finden, ohne eine Schleimspur zu hinterlassen. Was würden Sie denn jetzt sagen, wie viel Handlungsspielraum hat denn ein Friedrich Merz in diesem Oval Office, wo wir schon ganz furchtbare Szenen beispielsweise mit dem armen Herrn Zelensky erlebt haben?
Also der Bundeskanzler war ja gerade in China. Er ist ja sehr euphorisiert, war er in der Tonalität, als er dort war. Ich glaube, den Kontakt mit China zu halten, auch als Handelspartner, das ist richtig. Aber wir hatten uns eigentlich mal vorgenommen, uns mehr und mehr zu entkoppeln, weil die Chinesen sich von uns bereits entkoppeln. Dinge, die sie von uns bezogen haben, inzwischen selber herstellen. Also es ist nicht so, dass unser technisches Know-how in China nicht dupliziert wird. Und insofern wünschte ich mir pragmatischen Umgang auch mit China, aber auch da weniger euphorisch und klar zu machen, dass wir hier nicht auf den Bäumen sitzen, sondern klar, durchaus was zu bieten haben. Kommen wir zu Trump. Naja, Friedrich Merz, glaube ich, als er das erste Mal da war, war er erstmal froh zu überleben. Und das meine ich jetzt nicht ironisch, weil sie natürlich bei dieser Eruption dieses seltsamen Menschen, der im Weißen Haus das Sagen hat, nie wissen, was passiert. Wir brauchen die Amerikaner. Und wir wollen auch, ich sage, Freundschaften erhalten. Ich habe Kontakt zu Abgeordneten, Kongressabgeordneten beider Republikaner und Demokraten, weil das wichtig ist. Es wird auch noch mal eine andere Zeit kommen. Und wir müssen ein bisschen das Weiße Haus separieren von dem Land der Vereinigten Staaten. Aber richtig ist, wir müssen klarkommen, aber wir müssen auch, wir haben doch einen Fund. Schauen Sie, da sind die ganzen Techies, also die ganzen großen Erfindungen kommen ja aus den USA, die unser Leben beeinflussen. Wir sind der größte Abnahmemarkt. Das heißt, wir haben natürlich wirklich einen Fund in der Hand. Oder wenn Zölle erhoben werden, wir können das genauso. Wollen wir einen Zollkrieg? Nein. Aber wir müssen hier nicht kriechen, sondern wir können auch unsere Kraft ausspielen. Und das wünschte ich mir. Und ich war etwas irritiert, weil Friedrich Merz mal zwischendurch gesagt hat, na ja, liebe USA, wenn ihr mit Europa nicht wollt, dann macht's doch mit den Deutschen. So geht es aber nicht. Das ist ja genau das, was viele wollen. Putin, auch die Chinesen, auch die Amerikaner, Europa, die Länder auseinanderzutreiben. Weil unsere Stärke sind die 27 Staaten. Unsere Stärke ist die Zusammenarbeit mit Großbritannien, mit Norwegen. In Island, kleines Land, wird jetzt eine Abstimmung stattfinden, früher als geplant, ob sie Teil der EU werden. Ich wünsche mir so sehr, dass auch sie zu uns kommen. Selbst in Norwegen wird darüber gesprochen, obwohl das wirtschaftlich für Norwegen gar nicht so eine Relevanz hat. Also wir dürfen uns nicht auseinandertreiben lassen. Das versuchen die, die unsere Art zu leben, unsere Freiheit, unseren Liberalismus, unsere Pressefreiheit zerstören wollen. Und das will auch Trump. der sich auch in Form von Herr Rubio auch wieder in der Sicherheitskonferenz darüber geäußert hat, dass wir ihm zu folgen haben in seiner Vorstellung der Zivilisation, das Wort fällt ständig, sonst würde er sozusagen uns von der Bettkante stoßen. Aber nochmal, wir leben in einem starken Europa, wir haben Geld, wir haben die Menschen vor allen Dingen, wir haben das Know-how, wir müssen es nur auf die Straße bringen. Und das wiederum, selbstkritisch, gelingt uns nur, wenn Europa Regeln reduziert, den Handel öffnet, deswegen jedes Handelsabkommen ist ein gutes Abkommen. Wenn wir bereit sind, auch Investitionen, also privates Vermögen als Invest zuzulassen, wir haben eine Riesenchance und wir werden bescheuert, wenn wir es jetzt nicht ergreifen.
Sie haben eben den Unterschied gemacht, das Weiße Haus und das Land. Trotzdem muss man sagen, wenn man die Umfragewerte sieht, auch der Amerikaner hat Donald Trump immer noch Zustimmungswerte, von denen jeder europäische Politiker nur träumen könnte. Das gehört vielleicht auch dazu. Aber was könnte ihm in dieser momentanen Situation überhaupt gefährlich werden? Sie haben vor einigen Wochen einen Vorschlag gemacht, den ich ganz spannend fand. Sie haben nämlich gesagt, 37% der deutschen Goldreserven liegen in den USA. Die liegen dort, muss man dazu sagen, aus Sicherheitsgründen, aus den Zeiten des Kalten Krieges. Das sind 1230 Tonnen, wenn ich das richtig gelesen habe. Wir wissen, wie der Goldpreis im Moment aussieht. Und Sie haben gefordert, lasst noch das Gold nach Deutschland zurückbringen. Ist das die Sprache, die Donald Trump verstehen würde?
Ja, Sie haben es gerade gesagt, Gold ist unser Rückgrat, unser Vermögen. Und wir sehen ja, wie diese Werte steigen. Und diese Reserven liegen in Deutschland, in Großbritannien und in den USA. Grundsätzlich richtig, man sagt ja auch nicht alle Eier in ein Nest. Angesichts dieses eruptiven Präsidenten muss man einfach sich darüber im Klaren werden natürlich. Das ist ja haptisch. Das Gold liegt da. Das sind keine Papiere. Das ist nicht Geld, was Sie umswitchen und mit einem Knopfdruck transferieren können, wie Sie vielleicht Ihr Konto transferieren von, weiß ich, von Litauen nach Lettland, um irgendwas zu sagen.
Da bin ich eher nicht investiert.
Nein, aber ich wollte jetzt nicht sagen von Deutschland in die, damit wir hier keine Geschichten erzählen. Sie wissen, was ich meine. Mhm. Sondern das ist haptisch. Das liegt dort. Und ich bin der Meinung, dass angesichts dieser Regierung dort es fahrlässig ist, ein Drittel unseres Vermögens in den Vereinigten Staaten zu lagern. Und deswegen, Sie haben gerade die Tonnenzahl genannt, das packt man nicht so ins Täschchen und nimmt es mit nach Hause. Aber ich erwarte auch von der Bundesbank, sich damit zu beschäftigen und nicht abzutun, sondern, also ich kann nur sagen, ich glaube, es geht uns allen so. Was wir allein mit den Vereinigten Staaten, seit Trump wieder an der Regierung ist, seit Januar letzten Jahres erlebt haben, in 14 Monaten, ist eine Untergrabung der Demokratie, der Staatsrechtlichkeit, die Eispolizei, die besser ausgestattet ist übrigens als unsere Bundeswehr, kann man sagen, ist nicht erstaunlich, aber muss man sich mal vorstellen, da werden Milliarden reingepumpt, damit die Menschen dort terrorisiert werden. Das ist etwas, da muss uns klar sein, da ist nichts unmöglich und auch dieser Versuch, nach Grönland zu greifen, der völlig irrsinnige Versuch, also nichts ist unmöglich und ich finde, wir sollten jetzt kein Gespenst an die Wand malen, aber wir sollten einfach hochsensibel damit umgehen und das erwarte ich auch von denen, die am Ende verantwortlich dafür sind, was mit unseren Goldreserven passiert.
Auch die Akten, die im Zusammenhang mit dem toten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein jetzt auftauchen, könnten ihm gefährlich werden, glauben viele, hoffen wahrscheinlich auch viele. Wenn wir uns die täglichen Schlagzeilen anschauen, wird ja im Moment so ziemlich jede Lichtgestalt, jede vermeintliche Lichtgestalt, muss ich sagen, entzaubert. Schauen wir uns Bill Gates an, der hat wahrscheinlich irgendwie mit den Geschichten, die rund um Jeffrey Epstein jetzt öffentlich geworden sind, auch was seinen guten Ruf angeht, vermutlich ausgesorgt. Es gibt viele andere Namen, jeden Tag kommen andere Namen. Wie schauen Sie da drauf und was befürchten Sie da auch für Deutschland?
Also das Erste ist, ich glaube, so wie mir auch Spezialisten sagen, die die USA auch aus dem Inneren sehr gut kennen, das könnte ihm richtig gefährlich werden. Er ist angetreten, eben nicht Teil des Systems zu sein, es anders zu machen und auch diese Akten freizugeben. Das hat er nicht gemacht. Kaum war er gewählt. Er hat dann aus dem Druck aus den eigenen Reihen das peu à peu, übrigens sehr beliebt, Millionen Files rauszuhauen, weil sie können ja auch mit Überinformationen einen überfordern, den der sucht. Wichtige Dinge sind geschwärzt, so wie wir gerade auch gehört haben. 50 Seiten sind plötzlich verschwunden, wo er wiederum eine Rolle spielt. Also Das glaube ich und das, was ich sehe und das, was man mir erklärt, ist, dass auch innerhalb der Magerbewegung, wir sehen ja schon Absatzbewegungen, hochgefährlich. Er wollte es austreten und es ist ihm nicht gelungen. Und es wird ihm auch nicht gelingen. Sie haben recht, es kommen immer mehr Namen ans Licht. Es ist natürlich jetzt mal rein strafrechtlich ein USA-Thema. Dort geht es um Menschenhandel, dort geht es um Missbrauch von Kindern und Jugendlichen. Nichtsdestotrotz sehen wir ja auch, das Ganze ist ja auch in Europa angekommen. Jetzt erstmal in Großbritannien oder Norwegen in den Königshäusern. Ist das erstaunlich? Es ist irgendwie erstaunlich, aber offensichtlich fehlte dort in diesem Epstein, in diesem Gruselkabinett von Lug, Trug, Missbrauch, Erpressung, geradezu mafiöse Strukturen, fehlte offensichtlich noch das Krönchen sozusagen auf dem Teller. Und das hat man sich offensichtlich in den Königshäusern gesucht. Ich bin relativ sicher, dass uns das auch hier in Deutschland erreichen wird. Nicht, weil ich das hoffe, wie man mir unterstellt, sondern weil es ganz unwahrscheinlich ist, dass andere Staaten außen vor genommen werden, weil es ja ein Netzwerk ist. Die französische Staatsanwaltschaft schaut sich diese Files an, ob da Franzosen betroffen sind. Ich wünschte mir, das täten wir in Deutschland auch. Bisher hat die Bundesregierung gesagt, sie könnte selber nicht handeln, müsste die Staatsanwaltschaft. So einfach kommt man da aber nicht raus. Ich glaube, das ist deswegen wichtig, weil das ist ein solcher Sumpf, in den wir da schauen. Da geht es um Macht, da geht es um Menschenhandel, das ist kriminell und da geht es auch um Erpressbarkeit. Und schauen Sie, dieses widerliche Netzwerk, Kinder und junge Frauen zu missbrauchen, über 1000, würde ich mir übrigens wünschen, dass wir auch mehr über die Opfer sprechen und nicht immer über die Täter, weil da sind ja Frauen ein Leben lang gezeichnet, dass das so tief blicken lässt in Machtstrukturen. Frauen zu missbrauchen, Kinder ranzuschleppen, die sich nicht wehren können, junge Frauen zu missbrauchen, die aus einem sozialen Milieu kommen, wo sie sich unter Umständen auch rauswühlen wollen, eine Chance, eine Ausbildung zu machen. Zu glauben, oder ich sag's mal so, zu glauben, das ist nur jenseits des Atlantiks, ist naiv, denn wir haben ja gerade erfahren, in der Presse habe ich das gelesen, dass Epstein, nachdem er das erste Mal verurteilt worden ist, 40 Konten bei der Deutschen Bank aufgemacht hat. 40 Konten. Und eine Sachbearbeiterin irgendwann gesagt hat, Leute, ist das eigentlich richtig? Und deren Vorgesetzte, ich habe das nur aus der Presse, ich gehe davon aus, es stimmt, gesagt hat, wir machen aber gute Geschäfte mit dem, wir verdienen an den Millionen. Das heißt, da wird auch wissend, was das für ein Mensch ist und war, Business gemacht as usual. Und wenn das in der Deutschen Bank möglich ist, dann kann ich nur sagen, greift auch Europa, denn wenn es um Menschenhandel, Korruption, Geldwäsche, organisierte Kriminalität geht, kann auch Europol sozusagen den Staatsanwaltschaften und Eurojur den Staatsanwaltschaften zur Verfügung stehen und beraten. Ich glaube, dass wir da dringend nachschauen müssen. Und ich finde, dass die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land auch ein Recht haben. Denn wissen Sie, wir kennen das ja, dass einer sagt, Mensch, ich habe falsch geparkt, nur 5 Minuten, musste 50 Euro zahlen, hat schon so einen dicken Hals. Aber da geht es um Milliarden und keiner macht was. Und so etwas kann ein demokratisches System wirklich aus den Angeln heben. Und deswegen ist es in unserer Aufgabe, also der Staatsanwaltschaft eines Rechtsstaats, genau zu gucken, wer ist da involviert. Wir erleben Menschenhandel, vor allen Dingen Frauenhandel, Prostitution ist gang und gäbe, übrigens in ganz Europa. Osteuropäerinnen, die rangeschleppt werden, um für kleines Geld auf den Strich zu gehen, ausgebeutet, missbraucht zu werden. Auch mafiöse Strukturen. Das ist so entsetzlich und umso wichtiger sollten wir eben nicht nur den moralischen Zeigefinger heben, sondern wirklich da auch reingehen als Rechtsstaat und hoffen, auch Täter zu finden und sie zu verurteilen. Und noch ein Gedanke, diese Geschichte mit Prince Andrew, die fasziniert ja, weil er nun der Spross der bedeutendsten Königsfamilie der Welt ist. Ist ja nicht neu, dass wir wissen, dass er offensichtlich, gibt ja auch Fotos, eine Schwäche für junge Mädchen hat. Er ist jetzt festgenommen worden wegen Geheimnisverrats. Das ist das eine. Ich erwarte aber auch, ich bin keine Juristin, dass er nicht nur deswegen vor Gericht gestellt wird, sondern auch, inwieweit er sich an jungen Frauen vergriffen hat. Da gab es ja Zeuginnen. Ich kann nur sagen, es ist wichtig und die Opfer, die sich bekannt haben, mit denen, die wir kennen, mit Namen, mit Gesicht, haben ja auch gesagt, für sie ist das so wichtig, dass es endlich jetzt Recht und Gesetz gibt, auch in Kreise hinein, die sich als sakrosant gefühlt haben. Also eine Gruppe von Menschen, die geglaubt haben, aufgrund ihres Reichtums, aber es ist nicht nur das Geld, sondern jeder deckt jeden und der Missbrauch, der überwiegend an Frauen stattfindet, aber wenn ich an die Kirche denke, auch an Knaben, der funktioniert ja nur, wenn die Täter sich gegenseitig decken. Erzählst du mir was, erzähle ich was, umgekehrt. Und das System aufzubrechen ist super schwer. Wir sollten es tun, auch im Interesse der Opfer.
Marie-Agnes Strack-Zimmermann, herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.